Fünftes Buch. 1. Nach Bučač. Es war ein kalter, feuchter, sonnenloser Tag im Oktober 1943, als sich die besten Bučačer Juden morgens um 7 vor dem alten Rathaus versammelten. Ihre Namen hatte Schleumel dem Gestapo-Chef von Stanislau, der 60 Kilometer entfernten Kreishauptstadt, bereits 2 Wochen vorher übergeben. Schleumel, der Sohn von Feige, der den Namen seines Vaters 2 Jahre später auch auf eine Gestapo-Liste setzen würde, war beim Bučačer Judenrat von Anfang an der Mann für komplizierte Situationen. Alle wussten, der raffinierte, junge Jid mit dem 5 Kilo schweren Klumpfuß, der vor dem Einmarsch der Russen jeden 3. Donnerstag im Monat im Kulturhaus Lobreden auf den Kommunismus gehalten hatte und dann, als die Deutschen kamen, trotzdem nicht mit der Roten Armee über die Strüper in Richtung Odessa und Taschkent verschwand, würde immer die Waage finden zwischen Hoffnung und Wirklichkeit, Gut und Böse, zwischen der erhofften Rettung der Bučačer Kehela und dem bitteren, unvermeidlichen Opfer Einzelner. Bis auf Dr. Carla Groß, die Bibliothekarin, die eines nicht allzu fernen Tages ihrem Mörder ins Gesicht spucken würde, standen an diesem Kriegsmorgen vor dem alten Rathaus nur Männer, ängstliche Männer. Der Apotheker Huzina, der Redakteur des jiddischen Wecker Goldstein, die Vorsitzenden des Shomer Hatzair und Herr Lutz, Weiß und Weiß, der Leiter der Sprachschule Safa Brura, Jehiel Karubina, der Bruder von Mendele Wechsler Karubina, wohnhaft in Moskau, von seiner Familie Djeduschka genannt, die stiernackigen Aktivisten von Poalei Zion, Mizrahi und Hashmonaim, sowie Dr. Geldzahler Levin, der perverse, aber beliebte Direktor des Gymnasiums. Die Lehrer der Talmud-Tora-Schule hatten sich auch eingefunden, alle jüdischen Ärzte der Stadt und alle Händler und Geschäftsleute, die bis zur Errichtung des Ghettos in der schäbigen, düsteren Potrajetska-Straße oben bei der Burgruine in ihren modernen weißen Villen gewohnt hatten. Und als letzter erschien Motke Zirkelstein, der berühmte Furzartist und Vater der trägen Fruma Zirkelstein, die nach dem Krieg Schleumels Frau und Noahs Mutter werden würde. Und weil ihn auch heute eine starke Schwefelwolke umgab, stand er die meiste Zeit allein auf dem Schweineplatz, wie die ukrainischen und polnischen Bewohner von Bučač den Rathausmarkt seit diesem Tag nannten. Wer dem Befehl aus Stanislau nicht folgte und am Morgen des 23. Oktober 1943 nicht zum Schweineplatz kam, war jetzt schon praktisch tot. Wer kam, davon waren die Apotheker Huzina und die anderen überzeugt, auch. Doch nur 2 Stunden später durften sie alle wieder nach Hause gehen. Und seitdem herrschte Hoffnung unter den besten Bučačer Juden. Die Deutschen haben uns nur registriert, um uns zu schützen, wenn die anderen ins Arbeitslager abkommandiert werden, sagten sie auf dem Heimweg zueinander. Und sie vergaßen dabei die weißen Binden mit den blauen Davidsternen auf ihren Ärmeln. Es fiel ihnen nicht mehr auf, dass sie seit Monaten nicht auf den Bürgersteig gehen durften. Und wann immer ihnen ein Goy entgegenkam, grüßten sie ihn mit einem zackigen Kopfnicken. 6 Wochen später befahl der Gestapo-Chef von Stanislau dieselben Männer noch einmal zum alten Rathaus. Diesmal fürchteten sie nicht um ihr Leben. Und diesmal ging Schleumel in der Nacht davor von Tür zu Tür und warnte die Besten der Besten von Bučač. Aber keiner hörte auf ihn, weil ihm seit seinen Kommunistenreden keiner mehr glaubte. Und kaum standen sie alle erneut morgens um 7 vor dem alten Rathaus, umstellten Gestapo-Leute und ukrainische Milizionäre den Schweineplatz. Danach führten sie in Grüppchen nach oben auf den dunklen, zugewachsenen Fedor-Hügel und die Maschinengewehrschüsse, die man von dort den ganzen Tag vernahm, klangen wie die Paukenschläge aus dem Walkürenritt. Noah sah von seinem Laptop auf und trank einen Schluck von dem Nesseltee, den er im Café Schewtschenko immer trank. Er nahm noch einen Schluck, spülte den Mund links und rechts mit der weichen, fast ayurvedisch sämigen Flüssigkeit und dachte dabei automatisch an den öligen Glatzkopf Rami Baron. Wuschte er sich mit Nesseltee vielleicht sogar den gezupften Arsch aus? Wahrscheinlich, ganz sicher, bestimmt. Dann fiel ihm ein, dass Rami, seit Avi die Superlatte Blumenschwein 3-mal am Tag Merav bestieg und jeden Morgen und Abend im Garten des Villale neben Meravs neuem Buddele seine nutzlosen Bauch- und Po-Übungen machte, sowieso kein Thema mehr war, und er gurgelte mit nach hinten gekipptem Kopf und einem jokerhaften Grinsen die leicht kratzige Kehle durch. Süßer, unterhaltsamer Stream of Consciousness. Es war noch lange nicht vorbei. Als nächstes dachte er, wie immer, wenn er an Avi dachte, an die 600.000 von Rami, die auf seinem neuen Konto bei der Bank of Kiew lagen und die ihm der Sexmönch überwiesen hatte, weil die Merav-Klausel seit Avis Merav-Eroberung nicht mehr galt, gepriesen seien der einigermaßen allmächtige und Avis übertriebene Hormonbehandlung als Kind. Er dachte an Avis Nacho-In-Rückzahlung, eine fette Viertelmillion plus 25.000 Shylock-Zinsen und nochmal so viel Schadenersatz mindestens, und fragte sich, ob das Glück war, was er gerade tief drin in seiner harten, haarlosen Erbenbrust, Otto und ich, fühlte. Dann fiel ihm ein, dass ich mich immer noch weigerte, Tel Aviv zu verlassen und ihm in die Ukraine zu folgen. Und sofort ging es ihm schlechter, aber nicht lange, denn er wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ich, der ewig jammernde Vovo-Flagellant und doch nicht so clevere Exhibitionist, nach Ivano-Frankivsk, wie die ehemalige österreichisch-ungarische Kreismetropole Stanislau inzwischen hieß, käme, wo er seit Wochen ein Zimmer für mich im Pit Templem bezahlte, dem einzigen koscheren Hotel Podoliens. Sein Plan, besser, tiefer, weitsichtiger als die Sache mit der gespielten Entführung und Hinrichtung, sah vor, dass er mir nur ein paar Tage zum Ausruhen geben würde. Wir würden zusammen ins Lady House in der Uschgorodstraße gehen und / oder im Lermontov Park Lust wandeln und noch viel länger und weibischer als via Skype über Serafinas neu aufgetauchte Missbrauchszeichnung, über seine und meine verpasste Natasha Lechance und unseren gelungenen Buddha-Deal reden, um dann an einem besonders grauen, feuchten, deprimierenden, mörderischen Quasi-Kriegsmorgen endlich von Ivano-Frankivsk nach Butschatsch aufzubrechen, wo seit mehr als 70 Jahren die erlösende, erniedrigende, entmündigende Dunkelheit der Podhajetska-Ghetto-Unterwelt auf uns zwei Halbüberlebende wartete. Wieder grinste Noah das triumphierende Jack-Nicholson-Grinsen, dann hörte er auf zu grinsen und zu gurgeln und er spuckte mit einem röchelnden alten Männerlaut den Tee in die Tasse. Er guckte vorsichtig nach links und rechts, tippte einen tollen, blumigen Moby-Dichter-Satz in sein noch immer fast leeres Moby-Dichter-Word-Dokument, checkte aus alter Gewohnheit die Wände des Cafés wegen Mamas Kameras und spuckte zum zweiten Mal in die Tasse. Niemand beachtete ihn. Keiner war entsetzt über seine polnischen Manieren, so wie sich auch sonst nie einer in Ivano-Frankivsk, alias Stanislau, für seine tuntige Catwalk-Garderobe interessierte, für sein rosafarbenes Driest-Strandhöschen, das weiß-blau gestreifte Tom-Brownie-Jacket, den dünnen Galliano-Hakenkreuz-Seidenschal mitten im ziependen westukrainischen Herbst. Die Kellnerinnen, die hinter dem dunkelbraunen Kaukat-Tresen des Café Schewtschenko wie kleine dicke Ponys im Stehen dösten, sahen kurz auf und irgendwann kam eine von ihnen, von der 12-Stunden-Schicht, totenweiß im Gesicht, mit Augenringen so groß wie 70er-Jahre Brillengläser und roten müden Zehen in den birkenstockartigen Ostblock-Sandalen, an seinen Tisch und sagte abwesend etwas auf Ukrainisch. »Tak, tak, dziękuję«, antwortete Noah in seinem Kindermädchen-Polnisch, und sie brachte ihm noch einen Tee zum Gurgeln. Dann schrieb er wieder ein bisschen, es ging um Moby Dichters neues Projekt, eine Make Sex Not Love Akademie in Darfur, und dann dachte er wieder an seine lieben bösen Taten. Schleumel hatte früher auch, so oft es ging, mit Tee seine Mundhöhle desinfiziert. Wie sagt der Raff aus dem letzten Hasidenkaff? Besser einen sauberen Mund als schmutzige Gedanken, wenn man schon keine hat. Bei Schleumel war es lauwarmer Kamillentee gewesen, den Tekler für ihn in der Küche in der Schäferkampsallee, wo darum Tag und Nacht das Neonlicht brannte, immer bereithalten musste. Denn Kamillentee und nichts anderes hatte er nach seiner Flucht aus Butschatsch und den endlosen 6 Monaten in den Erdlöchern von Lisnowo und Umgebung von seinen russischen Krankenschwestern bekommen, weil es für Ekzem übersäte jüdische Waldschrate wie ihn im Feldlazarett der Roten Armee aus Prinzip keine anderen Medikamente gab. Und als er Noah und mir an einem der letzten Tage seines 7. Lebens die Schweineplatzgeschichte erzählt hatte, als Warnung, Tarnung und pädagogische Kopfnuss-Jingelach, hatte er ebenfalls immer wieder panisch und ungelenk nach dem Glas mit dem Kamillentee gegriffen, das etwas zu hoch für ihn auf dem Nachttisch stand. Als er fertig war, als alle Butschatscher bis auf ihn und Fruma und circa 60 andere tot waren, schloss er die Augen, legte pharaonenhaft die Hand auf die halbnackte, graubehaarte Brust und bewegte sich nicht mehr. »Papa, was ist?« sagte Noah leise und ängstlich. »Wer bist du?« erwiderte Schleumel mit schwacher, fast weiblich klingender Stimme. »Noah, dein Sohn!« »Ich weiß, das war nur ein Witz«, sagte Schleumel jetzt wieder lauter, der große, alte, sterbende Schleumel, und er versuchte, sich aufzurichten. Noah hielt ihn zuerst zurück, aber Schleumel war stärker. Er setzte sich auf und stützte sich mit seinen langen Armen links und rechts ab. Nun half ihm Noah und Schleumel legte einen Arm um den dünnen Yogi-Hals seines Sohns und stand auf. So drehten sie im Schlafzimmer eine Runde, ein Soldat und sein verwundeter Kamerad, dann noch eine und noch eine, Und dann, während ich dachte, dass ich Vova dem Schrecklichen in seinen letzten Stunden niemals so innig und körperbetont beistehen könnte, warum wohl, Stalinissimus, ließ sich Schleumel zurück aufs Bett fallen und sagte: »Optimismus ist der Mangel an Informationen. Warum bin ich noch hier, wenn auch nicht mehr lange? Nun? Warum, Papa? Weil ich kein einziges Mal, wie die anderen Lehmachs, dachte, das Schlimmste wäre endlich vorbei. Man sagt, ich hätte 7 Leben. Ich sage, ich hatte gesunden Verfolgungswahn.« »Das verstehe ich nicht, Papa. Wenn es um Leben und Tod geht, Petzkele, merkt ihr das, sind die Goim cleverer als wir. Nach dem Massaker vom Fedor-Hügel passierte lange nichts, gar nichts. Das Rattenleben in der Podrajetska-Straße gewann schnell wieder den Charme des Alltags zurück. Bald fragte sich keiner mehr am Abend, wie der nächste Tag sein würde, denn man wusste sowieso, kalt, kalorienarm, aber nicht lebensgefährlich. Die ersten fingen sogar an, Pläne für die Zeit nach dem Krieg zu machen. Geschäfte, Liebe, Universität, Emigration und dann, ich wusste auch diesmal Bescheid und warnte sie wieder umsonst, begann am letzten Schabbat vor Yom Kippur die nächste große Aktion. Sie kamen wie podolische Waldgeister nachts um 3, die Ukrainer, die Deutschen und unsere Leute vom Ordnungsdienst. Sie schleppten die Jiden 2 Tage lang aus ihren Häusern, sie trieben sie über die Straße des 3. Mai und die Kolejowa zum Bahnhof hoch und setzten sie in die leeren Züge nach Belzec, ins Lager. Wer sich wehrte, hört ihr mir noch überhaupt zu, wer sie hinter einer Küchentür oder seiner alten Tante versteckte, wurde erschossen und erschlagen, denn Gott, den es nicht gibt, hatte sich seiner erbarmt. 48 Stunden später gab es 2000 Butschatscha weniger. Die Häuser und Straßen waren voll mit Leichen, die die Lebenden wegbringen und auf dem Fedor-Hügel begraben mussten. Das Trinkwasser war rot von ihrem Blut. Und dann wieder nichts. Ein kalter, nicht unangenehmer Frieden. Monatelang. Und wieder dachten die meisten, das Schlimmste sei vorbei. »Gib endlich zu, Solomon!« Er drehte sich plötzlich zu mir, guckte mich aus seinen weißgelben, riesigen, wässrigen Augen an. »Dass du dich nachts mit einer roten Fahne zudeckst, du verfluchter Kommunist!« Danach dämmerte er jäh weg, als hätte man ihm auf den Kopf geschlagen, und als er nach ein paar Minuten zu sich kam, flüsterte er: »Nur ein paar ganz Kluge fingen an, unter ihren Häusern Verstecke zu bauen, und bald war der Untergrund von Butschatsch ein einziger Fuchsbau.« Und nun kurz etwas über Noahs endgültigen, tränenreichen, verlogenen Abschied von Natascha Lerubinstein. Es gab keinen. Nach dem Essen mit Avi im Indochin gingen sie zusammen nach Hause in die 93. Straße, obwohl Natascha im Mount Sinai schlafen und Noah nie mehr wiedersehen wollte. Und während sie im Bad war und wie eine Schickse bei offener Tür pinkelte, sich abschminkte, die Zähne putzte, nochmal pinkelte, dabei Bridge over Troubled Water, Yesterday und La Cucaracha summte, ging er heimlich an ihren iPad und suchte auf der Good Life-Seite das Goebbels-Video. Er wusste nicht, warum er das machte. Aber als er sich selbst dabei sah, wie er als kleines geiles Dr. Josef-Männchen über die riesigen Edelfleischberge kletterte, und zwar vor und nach der tödlichen Vergiftung der aus Kartoffeln und Streichhölzern zusammengeschusterten Goebbels-Brut, als Gary alias Albert Le Speer ins Zimmer stürzte und rief: »Oh mon General, Sie machen es auch oral, kolossal!« Als er die überraschend vielen positiven Kommentare der User las, wurde Schleumels und Frumers eiskalter Sohn noch kälter, als er sowieso schon den ganzen Tag war, und einen Fette-Frau-Flash kriegte er auch noch. Was gefiel ihm nicht? Es gefiel ihm nicht, dass ihm sein kleines Meisterwerk gefiel. Diese kranken, kurzweiligen 4 Minuten 50 waren dramatisch, übertrieben, sexy, die Handlung ganz nach seinem Geschmack, vollkommen sinn- und tabulos, der Talschnitt elegant. Und dass ihn dieser geniale Mist via Kojotenfinanzierung sagenhafte 8 Millionen gekostet hatte, war auch ein Erfolg gewesen, zumindest damals, als sein Lebensziel Nummer 1 es war, den Mühlstein von Schleumel Erbe, der ihn jahrelang immer tiefer in den psychokatalytischen Urstrudel hinabzog, abzustreifen. »Meinst du wirklich, Natuske?« rief Noah in Richtung Badezimmer, um sich von dem überraschend starken Ausbruch seiner »Mir-darf-nichts-gelingen-Störung« abzulenken. »Meinst du, es hat Tage Sinn, dass wir es noch einmal versuchen? Glaubst du nicht, dass du und der sadistische Soli viel besser zusammenpassen würdet, so wie Sarah und Abraham, nachdem er Hagar auf Sarahs Wunsch verjagt hatte? Du und ich, das war doch nichts, oder?« Natascha steckte stumm das lange, melancholische, sommersprossige Leidensgesicht mit den schwarzen Supercookies durch die Badezimmertür ins dunkle Schlafzimmer, wo nur der iPad-Bildschirm blau-gelb schimmerte und riesige Ethel- und Dr. Josef-Schatten über die niedrigen Loftwände wanderten. Noah, der mit dem iPad auf dem nackten Bauch im Bett lag, die müden Augen halb geschlossen, hörte sie, drehte sich aber nicht um. Sie guckte ihn von hinten eine Weile schweigend an, dann zog sie den Kopf wieder zurück und kurz darauf pfiff sie leise, sehr leise und immer leiser, »I will survive«. »Du willst doch nicht mit jemandem Meshbuchial werden, der gerade erst von seiner Familie beerdigt wurde«, rief Noah, ohne die Augen aufzumachen. »Du hast gehört, was Avi Mindushin über mein Begräbnis erzählt hat. Kein Mensch auf dem ganzen Ahadam-Friedhof hat um mich geweint. Mit Gatkes in die Latkes, verstehst du? Keiner vermisst Schleumel Folanis halbhübschen, halbintelligenten Sohn, dessen Vierteltalent darin bestand, Geld zu haben und es zu verschenken. Nicht einmal die Mädchen waren traurig, hat Avi gesagt. Hast du das auch gehört? Sie standen genervt und gelangweilt an meinem Grab in ihren neuesten Flittchenkleidchen von Prinzess Damdam mit rausgedrückten Präpubertätstitis und riesigen schwarzen Ghetto-Kopfhörern und hörten auf ihren iPhones extrem basshaltigen, einlullenden Erwachsenen-Rap. Nennt man das Respekt? Vor dem Leben, ja, aber nicht vor ihren seligen Taten. Und Merav, ihre Mutter, meine sogenannte Witwe? Die Merav, zu der ich angeblich zurück will, Nataschale, die auf mich gekackt hat, als ich entführt wurde und 0,0 Schekel für meine Freilassung rausgerückt hat, die hat sich während der Trauerfeier zweimal in ihren Lexus verpisst. Einmal, als der aus Prag eingeflogene Ballerbahnrebe meine Grabrede hielt. Einmal, als der Sarg mit meinen alten Grieshöschen, circa Circulorum 10 Roman anfängen und dem ganzen pubertären SM-Mist aus meinem Junggesellenstudio in der Zlatopolski bereits 2 Meter tief in der Erde lag und kleine Erdbrocken auf ihn niederprasselten. Sie saß auf den kalten, weichen Ledersitzen, die sie sich von Schleumel von Lanis Millionenvermögen gegönnt hat, und checkte die verfickten Börsenkurse oder telefonierte mit ihren Geschäftspartnern in Äthiopien. Ist dir Avis hinterhältiges Lächeln aufgefallen, als er uns das erzählt hat? Noah verstummte kurz. Universale Kälte strömte aus seinem Herzen in seine Brust, in seine Kopfhaut, in seine Zehen. »Ja, ich weiß, dass ich nicht entführt wurde. Genau das meint doch dein ewig wählerischer Ex-Noah. Willst du einen Mann heiraten, der der ganzen Welt eine Entführung vorspielt, um untertauchen zu können? Könntest du so einem eiskalten Typen vertrauen?« Er verstummte wieder und guckte, Internetautomatismus pur, kurz auf Skype nach, ob Savionoli zufällig online war, was er natürlich nicht war. War er nie, seit er im ungarisch-slowakischen Grenzgebiet die unblutige Vertreibung von Sinti, Roma und Juden trainierte und mit den Jobbik-Bossen Urlaub am Balaton machte. Und plötzlich bemerkte Noah die lange, dunkle, verdächtige Stille in Nataschas luftigem Loftikus. Ging der Kühlschrank nicht mehr? Hatte die 8 Millionen Stadt da draußen zu atmen, zu hupen, zu tränen aufgehört? Er stand auf und ging in die Küche, machte den riesigen, wimmernden, silbernden GE-Cooler auf und wieder zu. Dann hängte er den Kopf aus dem Fenster, aber auf der 93. Straße war natürlich wie immer die Hölle los.
»Und was wäre Petzkele, wenn sie sich für immer verabschieden würde?«
»Ach Mama, du schon wieder.«
»Würde dir dann heißer werden? Jetzt und ganz allgemein? Ich wette, nein.«
»Hör auf, Mama, solche Witze macht man nicht.«
»Warum nicht? Und vielleicht war es auch gar kein Witz.« »Geh doch mal kurz ins Bad und guck nach, warum es dort so still ist, warum sie keine Evergreens mehr pfeift. Vielleicht ist der neue Noah kein Eis und Kotzbrocken mehr, so wie es der alte war. Wär doch schön.«
Noah, mein Noah, stellte sich, das iPad gegen die Brust gedrückt, mit gesenkten Schultern und gesenktem Blick in die Badezimmertür und sagte mehr zu sich selbst als zu jemand anderem, »Stell dir vor, Natuske, Soli wurde neulich in Berlin in einer Sauna beim Wichsen erwischt.« Und dann hat er versucht, jemanden umzubringen, einen Deutschen, der ihn erpresst hat. Und darum musste er endlich Aliyah machen. Kol HaKavod, der deutschen Hasser und Diaspora-Dichterfürst, lässt sich dazu herab, ins Land der Väter und Täter auszuwandern. Und was? Er hob den Blick, sah aber fast nichts, denn im Badezimmer war nur die nach Lavendel oder ähnlichem Schwuchtelkram stinkende, funzelige Fickkerze an, die Natascha meist umsonst angezündet hatte, wenn sie zusammen badeten. Was macht ihr als erstes in Tel Aviv? Geht in den Gordon Pool und belästigt unten ohne englische Teenager. So als bräuchte er, genau wie Schleumels frigider Sohn, ab und zu eine Extremaktion. Er grinste, blinzelte, fokussierte und erkannte endlich im flackernden Kerzenzwielicht seine zukünftige Ex. Sie lag, Kopf unter Wasser, leblos in der vollen Badewanne. Ihr langer, schmaler, total rasierter Körper schimmerte goldbraun, und überall in der schaumigen Badebrühe war Blut.
Noah brauchte keine halbe Sekunde, um die komplexe Idiotie dieses Moments zu verstehen. »Danke«, dachte er wütend. »Ab jetzt wird mein Leben nur noch aus der Zeit vor und nach Nataschele Selbstmord bestehen. Hab ich nicht Stress genug mit der UBS-Pleite, mit der Avirami-Merav-Aktion, mit den Reisevorbereitungen für die Ukraine? Und jetzt so ein krasses, überflüssiges Scheißtrauma. Warum bin ich Joine Beune noch mal mit dir nach Hause gegangen? Wir hatten doch so schön auf der Park Avenue Schluss gemacht.« Die universale Kälte war nun überall. Sogar Noahs Augen füllten sich hart und spitz wie Eiszapfen an. Und während er Nataschas toten Körper betrachtete und an die tausend Formalitäten dachte, die erledigt werden müssten, bis er unter der Erde lag, fühlte er, deep down where it counts, nichts. »Der neue Noah ist also der alte Noah, Betzkele, ja? Shisha Schadele.« »Ja, fand ich auch, Mama, aber kann ich was dafür? Es ist deine Schuld.« »Erklär.« »Nach den 10 Grundgrundsätzen der Psychokatalyse, von denen mir leider immer nur 7 einfallen, hast du, Mama, bevor sich Elohim meiner erbarmte und den polnischen Reisebus vorbeischickte, der dich und deinen 15 Meter langen Dickdarm in die ewigen Jagdgründe katapultierte, du hast mich früher immer nur auf den Schoß genommen, mir gute Nachtgeschichten erzählt, mich bei großen und kleinem Aua gekost und gekischt, wenn du selbst Seelenwärme brauchtest, also nie. Ist doch klar, dass ich später so kalt wurde wie der Arsch eines Pinguins, verstehst du?« Er sah auf das iPad, wo plötzlich Dr. Savionolis langes, trauriges Therapeutengesicht im Skype-Fenster erschien, aber als der Doktor ihn auch sah, duckte er sich schnell hinter einer riesigen Hortikus-Hitler-Statue. »Verstehst du?« wiederholte Noah jetzt laut. »Ja, ich verstehe«, sagte Natascha, während sie langsam wieder aus dem Wasser auftauchte. Sie fuhr sich wie scheiß Cindy Crawford mit den Händen durchs nasse, glatte, geile rumänische Kastanienhaar. Ihre gestern noch hängenden Brüste wölbten sich sexy und fest. Der kleine Venusbauch machte einen verführerisch furchtbaren Eindruck. »Ja, nur ich verstehe, dass auch ich gegen deine Kälte nichts machen kann. Du hast deine Töchter aus deinem Leben gestrichen, weil du deine Frau und dein überkandideltes Herzlieb-Pituach-Leben nicht ausgehalten hast. Und ich fand das normal, weil ich dachte, ach, was weiß ich, was ich dachte. Und jetzt stehst du gelangweilt über meiner Leiche und statt zu heulen, statt einen Arzt zu rufen, oder wenigstens die verhaltensgestörten Typen von der Hevra Kadisha, machst du online eine Instant-Therapie mit deinem ungarischen Nazi-Psychologen, na klar. Er wollte doch gar nicht mit mir reden, Baby. Aber du mit ihm. Und außerdem bist du gar nicht tot. Sag mir, wolltest du wirklich sterben? Das ist doch Goimnaches, findest du nicht? Hattest du wenigstens ein paar schöne Nahtoderfahrungen? Natascha stieg aus der Wanne, kreuzte die Hände über den nackten Brüsten, als hätte ein SD-Erschießungskommando auf sie angelegt, und sagte, »Logo, da war ein weißer Tunnel und am Ende des Tunnels stand eine riesige Hochzeitstorte und auf der Torte standen eine Braut und ein Bräutigam und küssten sich. Und er sah aus wie du und sie sah aus wie Merav. Gib mir das Handtuch, dreh dich um. Ich will nie mehr, dass du mich nackt siehst.« Er gab ihr mit abgewandtem Gesicht das Handtuch, ging raus und zog sich langsam wieder an. »Alles nur Show?« rief er. »So wie dein Sudan-Video«, antwortete sie. »Warum? Warum nicht? Und das Blut?« Er wusste, dass er ein bisschen beleidigt klang, und er war über diese unerwartete, wenn auch winzige Gefühlsregung froh. Man wollte doch auch als halber Überlebender und gelehriger Schleumelsohn kein Unmensch sein. »Granatapfelbadeschaum von Marc Jacobs.« »Quatsch, echt?« »Natürlich Quatsch. Ich habe meine Tage gekriegt und ich dachte, das kommt gut, wenn man so tut, als würde man für immer abdampfen.« »Warum wolltest du so tun, als ob, Nataschalein?« Sie schwieg und Noah dachte, jetzt wird sie sagen, dass sie es gemacht hat, damit ich bleibe. »Weil ich nur glücklich bin, wenn ich daran denke, wie es sein wird, weg zu sein, nicht mehr da zu sein, mich nicht mehr an mich selbst zu erinnern, nie mehr, nicht an die schlimmsten Momente meines Lebens und auch nicht an die noch schlimmeren. Das ist, als würde man aus einer Vollnarkose nicht mehr aufwachen. Wäre das nicht schön?« »Sorry, Noale, ich bin nicht die, für die du mich hältst. Wer das Ghetto verlässt, ist genauso glücklich wie jemand, der sich ein Bein abschneidet, weil er sehen will, ob Hinken besser ist als normales Gehen, verstehst du?« »Nein«, er schüttelte stumm den Kopf, während er den Gürtel zumachte. »Er ist einfach immer noch da«, sagte sie. »Wenn ich eine Kanüle lege, wenn ich mich anziehe oder mit jemandem ins Bett gehe, frage ich mich immer, was Papa dazu sagen würde. Damals in Tel Aviv bei der Geburtstagsfeier von Avi im Lunapark dachte ich noch, mit dir brauche ich ihn nicht mehr. Und jetzt weißt du, dass du dich geirrt hast? Ja? Yeah? Dass dir seine starke rumänische Hand fehlt? Sie antwortete nicht. Soll ich dir nächstes Mal, wenn wir ficken, mit dem New Yorker Telefonbuch eine verpassen, Natuskele? Sie lachte. Es wird kein nächstes Mal geben, rief sie. Dann fragte sie leise, red ich immer noch im Schlaf? Ehrlich, ja oder nein? Ja, dachte Noah, es sind ganze Hörspiele, die du erzählst. Lange, tolle Hörspiele. Und zuerst denke ich immer, ein Nachbar guckt nachts um vier fern. Aber dann geht es direkt neben mir im luftigen Loftikus so zu, wie im dritten Akt von Salomon Anskys D-Book. Nein, sagte er. Nein, nein, nein. Alles super, toll, tollissimo. Du schläfst fest wie ein Baby, du bist praktisch geheilt. Bald spürst du auch wieder das Ghettobein, wenn du es willst. Ich schlaf heute aber trotzdem im Sofitel. Und du musst nicht ins Krankenhaus. Shisha Schalömchen, Natascha Rubinstein, Tochter des Mannes, der nie verstand, dass du ein Mädchen bist und nicht sein Sohn. Mir reicht es auch. Sie sagte nichts und es beunruhigte ihn, dass es ihn beunruhigte. Ich liebe dich, Natascha, sagte er leise, während er noch leiser die Wohnungstür öffnete. Obwohl ich dich nicht liebe und das ist bei jemandem wie mir besser als nichts. Und endlich spürte er das erste Mal an diesem Abend, wie ihm warm wurde. Er dachte, zu viel, nicht, dass sie plötzlich sagt, ich soll bleiben. Und er legte die Hand auf seine Stirn. Circa Circulorum 37 Grad, leicht erhöhte Temperatur, immerhin. Als Noah das Café Schewtschenko verließ, stand ich gerade in Tel Aviv auf dem Achadam-Friedhof und versuchte die hebräische Schrift auf Tals Grabstein zu entziffern. Es war der 4. Oktober 2007, ukrainische und israelische Zeit 13.13 Uhr. Noah ging schnell und konzentriert in Richtung Philharmonie, wo früher das Hauptquartier der Gestapo gewesen war. Auch nur sehr viel Papierkram und Kantinklatsch, wie in jeder anderen Behörde, es von Lani. Der Rucksack mit dem Laptop, der Wasserflasche und den 8 verschiedenen Vitamindosen war so schwer, dass Noah davon ein leichtes, warmes, angenehmes Sklaven- und ich fall gleich tot um Herr Offizier-Feeling bekam. Und weil er ohnehin die meiste Zeit in Gedanken beim jungen Schläumel war, statt sich mit Moby Dick das Schicksal nach seiner Flucht aus dem Sudan zu beschäftigen, die er am Ende des Kapitels von der mittelafrikanischen Nuttengewerkschaft erzwingen lassen wollte, passte das sehr gut. Schläumel musste, das hatte er uns in seinen letzten ehrlichen Stunden auch erzählt, jede neue Deportationsliste selbst von Bučač nach Stanislau bringen. Der Gestapo-Chef, ein dünner, kleiner Glatzkopf mit einer verschlafenen Heinz-Rühmann-Stimme, der immer nur seitlich zu ihm stand, lud ihn jedes Mal in sein großes, helles, kaltes Büro auf einen Tee ein. Er sagte, Schläumel solle seinen Mantel ausziehen, damit ihm nicht vom Politisieren heiß werde und er sich später erkälte. Aber in Wahrheit wollte er Schläumels Stern nicht sehen. Dann diskutierten sie 2 Stunden lang über Kropotkin, Marx, den Matrosenaufstand von Kronstadt, die Münchner Räterepublik und die Frage, ob die Ermordung von Rosa Luxemburg dem Bolschewismus in der Weimarer Zeit eine Weile sogar gedient hatte. Der Gestapo-Chef hielt aus nationalistischer Sicht die Tötung der Luxemburg für richtig, denn dadurch sei Deutschland schneller radikalisiert worden, war früh in Berlin selbst Kommunist gewesen, ein gläubiger Theoretiker und geschickter Schläger. Jetzt war es natürlich nicht mehr. Aber seit er diesen jungen jüdischen Bolschewiken aus Bučač getroffen hatte, der so wild und schön und klug und eitel aussah wie Lenin in seiner Schuschkinskaya-Zeit, trotz Klumpfuß und verwahrlostem Ghetto-Look, erinnerte er sich gern an seine eigenen verrückten Jugendtage im Spartakusbund und auf den Straßen Weddings. Kommunismus, das war seine Leidenschaft gewesen, Nationalsozialismus, Ratio. »Ich hätte ihn töten können«, sagte Schläumel zu Noah und mir. »Jedes Mal, wenn ich vor einer Aktion bei ihm war, hätte ich ihn mit der Schere, die auf dem Tisch lag, erstechen können. Aber dann hätten mich die Wachen, die vor der Tür standen, getötet und die Aktion hätte genauso stattgefunden. Und dennoch schämte ich mich, wenn ich hinterher die lange weiße Treppe der Philharmonie zum Mickiewicz-Platz runterging. Ich stieg deprimiert in den Zug nach Bučač und nachts ging ich wütend von Haus zu Haus in der Potajetska und Koschelner Straße und warnte die Leute vor dem nächsten Pogrom. Aber fast keiner hörte auf mich. Auch nicht Fähige, mein Vater, dein Großvater, Noahle. Was denkst du, warum? Noah schwieg. Und was denkst du, Noahs bester Freund? Sagte er in meine Richtung und griff zitternd nach seiner Kamillenteetasse. Ich schüttelte, innerlich angewidert von den Dutzend uringelben Teeflecken auf seinem Nachthemd, pietätvoll den Kopf. Weil ich der trickende Mörder vom Judenrat war? Oder weil die Juden keine Lust hatten, wie Hamster und Wildschweine im Wald zu leben?
Nur wer unter seinem Haus ein Rattenloch gegraben hatte, versteckte sich dort und kam 3 Tage und 2000 Tote später wieder raus. Und so ging das 4-mal. 4-mal fegte der Antisemitensturm durch das Butschatscher Ghetto. Und hinterher hängten die Deutschen ein Schild an die messingbeschlagene Tür des Rathauses, durch die fast 30 Jahre Duvidel Rosenstein gegangen war, Butschatschs berühmtester Bürgermeister. Ab heute ist der Bezirk Butschatsch judenrein, stand dort. Die Polen waren witziger. Vor jeder Aktion schrieb die Gazeta Butschatschka, die Juden sagen, alles wird gut. Noah stand jetzt selbst auf der langen weißen Treppe der Philharmonie. Drin probte das ukrainische Befreiungsorchester ein erstaunlich unnerviges Stück von Schönberg, das der grobe Schöngeist Schleumel früher fast jeden Schabbat gehört hatte. Und während Noah sich fragte, warum er nun nicht wenigstens ein kurzes sentimentales Herzrasen verspürte, blickte er auf die hübsche kleine Parkanlage mit den jungen Liebespaaren auf den Bänken und der zierlichen, aber unübersehbaren Mickiewicz-Statue, und er stellte sich vor, wie er, nachdem er lautlos den glatzköpfigen Gestapo-Drecksack erwürgt hätte, wieder den Zug nach Butschatsch nehme, statt zu Fuß auswärts zu fliehen und sich durch die Front zu den Russen durchzuschlagen. Dann, erfüllt von einer fast geuischen Todessehnsucht, stellte er sich auch noch vor, wie er und ich und die herrliche Riesenethel, an die er seit L.A. nicht mehr gedacht hatte, die nächsten 3 Nächte und Tage in einem von diesen langen, dunklen, selbstgegrabenen Bunkern zwischen Gymnasiumstraße und Eiserner Brücke verbrachten. Ich hatte dort unten ständig Migräne und sah darum besonders gut und entspannt und balbatisch aus. Ethel war wegen der unregelmäßigen Kriegsernährung nicht so fett wie sonst, dafür hübscher auf eine süßlich-slawische Matrioschka-Art, aber stark war sie natürlich immer noch. So stark, dass sie ihn, während oben die Juden wie Hühner hin und her gejagt wurden, zum gemeinsamen Zeitvertreib auf den Schultern herumtragen, gegen die glitschige Bunkerwand knallen oder ganz leicht sein Gesicht daran entlangschleifen konnte. Bei dieser ungewöhnlich komplexen Verfolgungsvision bekam Noah, der Malgoszata Noah, plötzlich einen erstklassigen Aviblumenschwein-Dauerständer und er dachte, danke Gott, den es nicht gibt, dass ich endlich weiß, wie es ist, ein unneurotischer Mujik zu sein. Doch bevor er sich noch mehr darüber freuen konnte, klingelte sein ukrainisches Telefon. »Vor Lanikus«, sagte ich, während ich in Tel Aviv hinter Thals Grabstein sprang, wobei mein seit Wochen untrainierter Literatenknöchel ein Geräusch wie ein überfahrener Kolibri machte. »Wenn ich will, kann ich gleich deinem alten Hollywood-Freund Gary ein paar Takte flüstern, soll ich? Gibt's etwas, das ich ihm von dir ausrichten muss?« »Kann er nicht anklopfen«, sagte Noah. »Schleumels schwächelnder Sohn hat gerade das erste Mal seit 1976 eine richtige Erektion. Wo bist du, Solchik?« »Auf dem Ahadam-Friedhof, deinem anderen Sudan-Kumpel, auf Wiedersehen sagen.« »Wie du weißt, hat er vor ein paar Wochen den Kampf gegen sein PTSD verloren. Süß und sinnvoll war sein Ibuprofen-Tod. Amen.« »Hast du schon bei unseren letzten 7 Telefonaten erwähnt? Such mir lieber mein Bruder, für wann ich dein Flugticket nach Ivano-Frankivsk buchen soll. Ich brauch dich und ich brauch meinen verfickten, hübschen, grellen Wintermantel, damit mich mal wieder ein paar Leute mehr Blade angucken. Hast du ihn endlich bei Merav abgeholt und hast du die Mädchen gesehen?« »Ich hab Avi gesehen«, flüsterte ich. Ich duckte mich, denn Gary, in einer Hand einen Strauß blauer Vergissmeinnicht, in der anderen einen Büschel lasches, graugrünes, angefressenes Kath, kam immer näher. Er taumelte und seine Augen waren so rot und glasig wie nach 3 Monaten Lidrandekzem. Und ich dachte, oh nein, ich habe an diesem Tag schon zu viele Schattenboxkämpfe mit echten und falschen Zombies gehabt. Dann flüsterte ich wieder, der blöde Fettsack stand vor deinem ehemaligen Villale, er lehnte an einem krummen Hibiskusbaum und guckte mit seinem koscheren Schweinsaugen selig in die orientalische Morgensonne. Ach so, und dabei hat er mit dem Verwalter der Birkenauer Höfe telefoniert und dann noch mit irgendwem von seiner Berliner Anti-Anti-Restitutions GmbH. Ich glaube, sie haben endlich die Umbaugenehmigung fürs Liebermann-Karree gekriegt. Das könnte ich Gary eigentlich auch erzählen. Was meinst du, soll ich den Hollywood-Star ein bisschen mit seinem verlorenen Heimele-Rotgas-Erbe nerven? Wiederholen Sie sofort meine Frage, Sie elende ADS-Nudnik. »Hast du Hadam-Friedhof gesagt, du Schmock?« sagte Noah. »Dort lege ich doch auch. Geh zu meinem Grabstein, yalla, und leg ein Steinchen drauf und wünsch dir was, das ich mir auch wünschen würde.« Er machte eine kurze, intensive Pause, die viel mit Nachdenken zu tun hatte und nichts mit seinem Kanalratten-Syndrom. »Warst du eigentlich sehr traurig, als ich tot war?« »Ich war traurig, als ich von Avi erfahren habe, dass du lebst. Ich muss jetzt auflegen, Polanikus.
Warte! Glaubst du, mir hat es Spaß gemacht, als ich deinen Marx Brother in der Sauna-Clip gesehen habe? Du hattest mehr Klicks an einem Tag, als ich seit der Erfindung von Internetsex.
Nu, wann kommst du? Bucac ruft. Wir müssen endlich in die historischen Mutterkuchen zurück. Wir müssen rausfinden, warum wir die zwei Seiten einer Medaille sind.
Sind wir das wirklich? Sagte ich der alleswissende, nichtsverstehende Solomon K. Dann legte ich, lächelnd und von einem leichten sadistischen Schauer geschüttelt, einfach auf. Das Liebermann-Carré. Noah setzte sich auf die kalten Stufen der Philharmonie. Er hörte, wie drinnen das ukrainische Befreiungsorchester seine Instrumente stimmte, und dann dachte er das erste Mal seit Monaten wieder an die Silvesterparty 2005 bei Valhalla-Film, sprich an das naive, überhebliche, süße dritte Weltgequatsche von Gary, an seine eigene K.O.-Ohnmacht, an Ethels aphrodisierenden Krankenschwester-Touch. Er hatte Gary und Tal schon am Tag vorher zufällig kennengelernt, in der Nähe des Weinbergparks, wo er von einem verdächtig sanften, nach Kürbiskernextrakt und Dior Femme riechenden Riesenmarokkaner für 50 Euro ein Piece gekauft hatte, das gar keins war, aber das merkte er erst später, als er ein paar Brocken von diesem mikrowellengetrockneten Schuhcreme-Knädel geraucht und sich mehrfach unkontrolliert auf das blank gewienerte Parkett meines Wienermünder Ersatzuterus übergeben hatte. Noch ging es ihm gut, sehr gut. Kein ein Hore, sogar wahnsinnig gut. Berauscht von der Aussicht auf den kommenden Rausch und von der totalen Berliner Meraf-Abwesenheit, fühlte er auf eine Art das schriftstellerische Ess in sich wachsen wie das nur ewig Unvollendete kennen, drängend, beglückend und begleitet von heftigen Wellen der Erregung im überempathischen Brust- und Leistenbereich. Dazu kam, dass er seit Tagen meine geilen schwarzen Smithson-Notizbücher, die ich nicht alle nach Prag mitnehmen konnte, heimlich durcharbeitete und dabei ein paar sehr gute Ideen für sein aktuelles Projekt XY und seine Fälle und Unfälle von ihm selbst erlebt, überlebt und erzählt, generiert hatte. Und auf die Shylock-War-Hier-Datei war er in meinem Mac auch schon gestoßen. So stand er, eingebildet wie Shabbatai Zvi am ersten Tag seiner Ich-Tour-So-Als-Wär-Ich-Der-Messias-Tour, an der Ampel in der Veteranenstraße und sah sich schon in Stockholm und in der Frankfurter Pauluskirche stehende Ovationen entgegennehmen, als er vor dem heruntergekommenen, seit Jahren ungenutzten Liebermann-Carré Gary Harper erblickte. Den Gary Harper. Den L. Dick der L. Dick-Trilogie und neunteiligen The Bullet-Saga. Den ehemaligen oder jetzigen Mann von Jennifer Aniston oder Cameron Diaz. Den bumsvollen Philanthropen von Beverly Hills, Variety oder Bunte. Warum nicht gleich George Clooney oder Robert De N., dachte Noah. Und dann dachte er, er und ich, wir spielen Hall of Fame-mäßig schon more or less in derselben Liga, aber wer von uns beiden wird in ein paar Jahren vergessen sein, wenn nicht ich es sein werde? Neben Gary ruhte der fette, reiche Avi, wie immer äußerst zufrieden in sich, ausgerechnet, die beiden baumstammdicken Beine wie eingewachsen ins zerklüftete Ostberliner Pflastersteintrottoir. Ein paar Schritte daneben tänzelte ein kleiner, zäher Sabra-Typ wie ein einsamer, gefallener Salsa-Gott hin und her. Er rauchte Kette und drehte sich dreimal in der Minute paranoid um. In der weißgrauen Berliner Wintersuppe, vor der alten pseudogotischen zerschossenen Kaufhausfassade, sahen die drei wie Schwarzmarkthändler auf einer unscharfen Fotografie im Ostberliner Schupo-Archiv aus. Und um relativ schwarze Geschäfte ging es ja auch. Das Liebermann-Carré war, bevor Monsieur Göring daraus sein privates Kunstmuseum gemacht hatte, das beste, billigste und bei den neuen Nazis von Wedding und Prenzlauer Berg beliebteste Kaufhaus des alten Berliner Ostens gewesen. 1928, in den besten Weimarer Tagen, verkaufte es der Firmengründer und fränkische Viehjudensohn Gustav Liebermann an einen gewissen Abimelech Blumenstein aus Breslau, mit den Avi-Blumenschwein Blumensteins ungefähr genauso verwandt wie mit König David, der es nach dem Krieg von den Kommunisten zwar nicht zurückbekam, aber trotzdem 1952 bei einem längeren Aufenthalt in Las Vegas an Garys Oper Heimele Kischke Rotgas beim Pokern verspielte. Später waren im Liebermann-Carré ein Logopädie-Institut für Stasi-Offiziere, dann die Modeschule Rotes Moskau und ganz am Ende die Zentralbibliothek der Berliner Müllabfuhr. Als sich im Herbst 2005 die Jewish Claims Conference endlich auf die Suche nach Verwandten der alten Besitzer machte und unter anderem Avi Blumenschwein in New York anrief, sagte der große Trickser und Lügner, der strengen JCC-Sachbearbeiterin, sofort weinend, er habe seit Jahren auf diesen Anruf gewartet und sei bereit, für das verfallene Eigentum seiner ermordeten Vorfahren Verantwortung zu übernehmen, Sanierung, Filetierung, Gentrifizierung eingeschlossen, worauf die JCC-Ziege weinend entgegnete, sie mail ihm gleich alle Dokumente. Ungefähr zur selben Zeit erfuhr aber auch Gary von Lou, dass der selige Heimele früher ein Haus, ein ganzes Kaufhaus, in Deutschland gehabt hatte. Das war, als Lou meist im Schneidersitz auf dem Berg Toruchu saß, auf den kurzen Schmock des öligen Mönchs starrte und höchstens mal heimlich beim Meditieren an sein eigenes Geld dachte, das er aber nicht mehr hatte. Gary hatte er bei einem seiner seltenen Ausgänge zu seinem bedrückten Sohn auf einer Bank im Park der Palo Alto Entzugsklinik gesagt: Wenn du überhaupt nicht weißt, wovon du deinen Sudanfilm bezahlen sollst, fahr nach Naziland und hol dir Heimeles Kaufhaus. Dann verkaufst du es gleich wieder und wenn du nur halb so clever bist wie dein Mafiasede, bleibt dir nach dem Dreh ein halbes Leben lang Geld für Drogen übrig, die man in diesem Teil der Welt die Leichten nennt. Von mir kriegst du keinen Cent für diesen Schwachsinn. Und nun also standen Gary und Tal, die erst am Morgen in Tegel gelandet waren, aufgeregt wie Roulette-Spieler am Anfang einer Gewinnserie vor Heimeles Kaufhaus. Und Avi, der super total zufällig auch da war, um eine mögliche heiße Sanierung des Liebermann-Karrees zu recherchieren, erklärte ihnen, dass der große Gründer der Murder Incorporated beim Kartenspiel ein Potemkinsches Dorf gewonnen hatte. »Potemkinsches Dorf«, sagte Gary, »was soll das sein?« »Mann, Gary«, zischte Tal ihn von der Seite an, »etwas, das nur so aussieht, als würde es existieren.« »Kann ich das bitte genauer haben?« »Stell dir vor, du kaufst bei Sam's Delikatessen einen New York Cheesecake und dann kommst du nach Hause und machst die Schachtel auf, aber es ist nichts drin. Nur ein Zettel, auf dem steht »Fuck you, stupid«.« »Echt?«, sagte Gary, und er klang genauso kindlich und enttäuscht wie am Ende seiner letzten Kur, als Schwester Cummings ihm eines Morgens keine Vicodin-Kapsel mehr in seinen Pillenbecher geschnipst hatte. »Ja, so ähnlich«, sagte Avi. »Es tut mir leid. Naja, nicht wirklich.« »Und wie soll ich jetzt den Sudan-Film machen? Wie soll ich ihn nicht machen? Die armen Darfuri, Tal, jetzt sag doch was. Ohne uns geht's ihnen noch schneller an die Eier.« »Fragt ihn«, sagte Avi und drehte sich langsam zu Noah um, der gerade die Straße überquerte und leicht somnambul auf sie zulief. »Das ist der berühmteste Erbe von Hamburg, Herr Westerhude. Lebensmotto, wenn ich dir noch kein Geld gegeben habe, Dude, musst du mich nur darum bitten.« »Hallo Noah, wie geht's? Was machst du in Berlin? Ich werde euch jetzt erstmal alle vorstellen.« Das Schönbergstück, das die Ukraine an diesem weißen, kühlen, regnerischen Oktobertag im ehemaligen Gestapo-Hauptquartier probten, bei verschlossenen Türen und weit aufgerissenen Fenstern, hieß »Verklärte Nacht«. Warum Schleumel, der sonst nur die Barry Sisters, Josef Schmidt und Rudi Carell mochte, früher ausgerechnet diese komplizierte Poststädtel-Musik so oft gehört hatte, hatte Noah nie verstanden. Bis Big Schleumel es ihm an einem viel zu sonnigen Hamburger Samstagmorgen, dessen Strahlen sogar den violetten Plastikdeckel des alten Grundig-Plattenspielers im trüben Vollani-Wohnzimmer erreichten, erklärte. Wusstest du, Kleiner, dass dieser Schönberg sich schmarten ließ, aber später wieder zum Glauben der Väter und Mütter bekannte, und zwar nach 1933? Ein bisschen wie dein Tate in seiner Butchercha-Zeit. War der Kerl mutig oder dämlich? Oder wusste er, wie der Rebbe von Entebbe sagt, dass das Leben nur schön ist, wenn es gerade schön ist? Aber warum, Papi, magst du Pink dieses Stück so gern? Hab ich gesagt, dass ich es mag? Das war die einzige Schönberg-Platte, die es bei Karstadt Eppendorf im Sonderangebot gab. Als Noah jetzt im Zentrum der friedlichen, freundlichen, judenreinen Stadt Stanislau respektive Ivano-Frankivsk nach langer Zeit wieder die langsam anschwellenden, zitternden Schönberg-Geigen hörte, als sich nach einem eher unangenehm süß-sauren Part, dessen unwiderstehlichen Reiz darin bestand, dass er genauso klang wie das Flehen, Jammern und Fluchen eines gefangenen Tyrannen, ein riesiger Wattebausch aus Horn- und Trompetengewimmer auf seine Ohren legte, als eine Weile das pure Knarren von Geigenbogen und Bratschensaiten ertönte, dann kurz nichts, dann ein atonales Aufheulen des ganzen verdammten ukrainischen Antisemitenorchesters, und als schließlich eine helle, fast schon geusch-sorglose Melodie, so ehrlich, unkitschig und natürlich wie beschissenes Vogelgezwitscher, diesen deprimierenden violettgrauen Schleier aus Ober- und Untertönen und nichts durchbrach,
Da spürte Noah, wie sich das erste Mal seit Jahren die universelle Kälte vollständig aus seinem dünnen, zähen, perfekt ernährten Biokörper verzog. Und wie seine immer drängendere Sehnsucht nach der schwülen Dunkelheit des Butchers-Bunkers viele tausend kleine Vorfreudenfeuer in ihm entzündete. Noch saß er auf den kalten Treppen der podolischen Bezirksphilharmonie, noch zauste ein herrischer Karpatenwind aus allen vier Himmelsrichtungen an seinem halblangen, drahtigen Hasarenhaar, aber er merkte jetzt schon diese erstklassige mütterliche Wärme irgendwo zwischen Pipi und Bauchnabel, die ihn, wie einen griechischen Sagenkerl, unempfindlich gegen die Dummheit, Irratio und Frigidität der Menschen machte. Und ficken, nicht bloß herumgetragen werden wie ein lila lächerlicher Babymann, wollte er auf einmal auch noch. Und darum Zeit fürs Ladyhaus, Betzgele. Ja, Mama, ich weiß, aber kannst du bitte Noah zu mir sagen? Ich bin 42. Natürlich. Glaubst du, die haben heute überhaupt auf? Sonst waren doch jedes Mal die Rollläden zu, wenn ich mich nach den Preisen und Diensten erkundigen wollte. Und die riesige, angerostete Leuchtreklame war auch immer aus. Hör auf zu stottern, Noah. Denk nach, konzentriere dich. Du warst immer nur nachts da, richtig? Und das Lady House ist bestimmt ein Tagesbetrieb. Du weißt doch, wie faul die ehemaligen Sowjetkreaturen sind. 13.53 Uhr, genau die perfekte Zeit für den notgeilen Ex-Bolschewiken. Los, lauf schon. Geh hin und entspann dich, okay, Betzkele? Okay. Während sich Noah, erst langsam, dann immer schneller, vom ehemaligen Gestapo-Hauptquartier entfernte, er ging scharf rechts um die Ecke in die enge, dunkle, barockkale Strajenichstraße an der örtlichen Synagogenattrappe und dem winzigen Pitt-Templem-Hotel vorbei in Richtung Marktplatz, dann die laute, stinkende, wie immer überbevölkerte Gratschewska herunter bis zum Busbahnhof, hörte er weiter Schönbergs verklärte Nacht. Wie konnte das sein? Die krassen Geigen, die weinenden Bratschen, der aufs Dirigentenpult niedersausende Stock des Dirigenten, alles war immer noch da. Und genauso laut wie vorhin, als er unter den offenen Fenstern der Philharmonie gesessen und einen existenziellen Schlussstrich nach dem anderen gezogen hatte. Er blieb ruckartig vor der einzigen KFC-Filiale Galiciens stehen, drehte sich wie ein Dieb nach einem heimlichen Verfolger um, sah aber das weiße modernistische Konzertgebäude im Stil eines gekenterten 30er-Jahre-Dampfers natürlich nicht mehr und dachte, Cholera, ich bin längst viel zu weit weg vom Mickiewicz-Platz, das ist doch nur eine akustische Halluzination. Und dann dachte er, im Spaß aber auch im Ernst, das schlecht rasierte Kind kraulend wie der Rabbi von Abu Dhabi, in Ordeling, mein Leben ist eine Art Film mit mir, dem erfolgreichen Loser und Soli, dem verlogenen Moralisten in den Hauptrollen. Und diese herzerreißende Schönberg-Musik ist der Soundtrack dazu. Wie heißt der Film, Petzkele? Nach Butchatsch. Oder nein, Wer bleibt Millionär? Nein, er heißt im Sinne der neuesten psychokatalytischen Erkenntnisse genauso, Verklärte Nacht. Denn er handelt davon, dass jeder Mensch, Mama, ich wiederhole, jeder mindestens ein fiesches Maximaltrauma hat. Hausnummer Krieg, Stalin, Bankrott, Ehebruch, totale schriftstellerische Talentlosigkeit, Kindesmissbrauch, aktiv oder passiv etc. pp. Und dass er es lieben muss. Sonst kann er gleich wieder wie Tal, das arme Schwein, die Fliege machen. An dieser Stelle seines inneren Dialogs bemerkte Noah überrascht, wie klar und ergebnisorientiert er plötzlich denken konnte. ADS, goodbye? Nie mehr stammeln und stottern? Ja, warum nicht? Dachte er und hängte den kiloschweren Rucksack von einer Schulter auf die andere und machte leise genießerisch oi, oi, oi. Er lief wieder ein paar Schritte, er war nun schon auf dem Chmelnitzki Boulevard, 2 oder 3 Blocks vom Lady House entfernt, und er wusste nicht, was ihn geiler machte. Die Vorstellung, gleich von einer huzulischen 2-Meter-Riesin wie eine Mücke zerquetscht zu werden, oder diese jähe, triebartige Klarheit über das Leben an sich in seinem Kopf. Links und rechts auf der Allenby-mäßig heruntergekommenen, lebendigen, aber vollkommen ungefährlichen Einkaufsstraße kamen zuerst lauter billige Juweliere, wir kaufen auch Zahngold von Muslimen, und Touristenläden mit Hüten, Stühlen, Brotkörben und lebensgroßen Judenpuppen aus Stroh zum Selbstverbrennen. Dann kamen Zopfkäse, Yoga- und Quassstände, und dann kam ein riesiges altes Kino, in dem gerade, laut Billboard, Fritz Dunkenbergs neuer Kindertrickfilm »Der Spekulant und der tote Graf« mit einem Ufer-Kurzfilm im Vorprogramm »Die Juden sind unser Unglück« lief, was Noah aber nicht bemerkte. So versunken war er in seine persönliche Zukunftsvision. Und dann stand er endlich vor dem Lady House. Die schmutzigen weißen Plastikrollläden waren hochgezogen, die frisch geputzte Glastür war halb offen, und in seiner Unterhose, Schießer Retro-Kollektion, Herbst-Winter 1999, Modell Adolf. Für den Mann mit dem flachen Teddybär-Po und dem schlangenartig zusammengerollten Schlong kam es sofort zu einer historischen Reaktion. Er hob den Blick, lieber langsam als schnell, so wie jemand, der den ganzen Spaß nicht gleich am Anfang verbrauchen will, so wie zum Beispiel Thekla früher, wenn sie morgens ihre fleischfarbene Beinprothese stundenlang ölte, putzte, checkte, bis sie sie endlich anlegte und festschnallte. Er dachte, gut, Mama, noch eine kleine Lift-and-Carry-Session und dann ist Tagesschluss. Beim Leben von Rami Baron und den Frieden-Jetzt-Typen, die den armen Tal auf dem Gewissen haben. Und vielleicht werde ich mich heute sogar von einer der ukrainischen Gorilladamen leicht K.O. schlagen lassen. Kannst du das bitte nicht filmen? Er machte die reiche Jude-Grimasse, hob das flaumige Hasarenkinn und die zusammenstehenden, aber nicht unintelligenten Äugelach noch etwas mehr und guckte in die Auslage eines verfickten Knopf- und Unterwäschegeschäfts. Verflucht, was war denn das? War das Ladyhouse gar kein Puff? War es nur ein ganz normaler Kurzwarenladen, wie man in den goldenen Zeiten der Judenemanzipation und Frühindustrialisierung gesagt hätte? Süßer, schwerer, schwarzer Schmerz der Enttäuschung. Glück des Unglücks, deprimierender Quasi-Orgasmus des Misserfolgs. Das war ja noch besser als eine Stunde mit einer hiesigen Bernie Glamazon, als der vorzeitige lau-lau-warme Samenerguss im Schwitzkasten eines hochprofessionellen und nur zum Schein vaginal bestückten Muskelpakets. Er drehte sich mit dem selbstironischen Gesichtsausdruck eines circa 200 Jahre alten Engländers um, lehnte sich gegen die herbstlich kalte Schaufensterscheibe und machte die Schönberg-Geigen in seinem Kopf ganz laut. »Und wann sehe ich meine Enkelinnen wieder, Petzkele? Nie, Mama, du bist doch tot. Alleweil, ja, alleweil, zum Glück.« Drüben, auf der anderen Straßenseite, stand ein altes, kaputtes Gründerzeithaus. Die Blechsimse waren schwarz und verbogen, die graubraune Fassade war so löchrig, dass das weiße Mauerwerk darunter wie das Sehnengeflecht in einer tiefen Fleischwunde aussah, und auf dem langen, schmucklosen Belletage-Balkon stand, leicht schief, ein trauriger, roter, ausgebleichter Sonnenschirm. Schade, dass er jetzt nicht, statt mit seiner bescheuerten Mutter, mit Dr. Savionoli reden konnte, dachte Noah. Der hatte im Gegensatz zur tembeligen Frummer immer recht. Der hatte ihm zwar schon immer vorgeworfen, dass er es hasste zu siegen, dass er das Gelingen nicht ertrug, dass er sich im Scheitern wie ein Schwein in seinem Futter suhlte, aber von Kälte, Gefühllosigkeit etc., die ihm fast alle Frauen von Merav bis Mama, von den nervig frühreifen HLG-Mädchen bis Natascha einreden wollten, war in Savionolis arisierter Hamburger roter Baumpraxis nie die Rede gewesen. Fuck, der Nazitherapeut hatte wirklich recht. Aber hatte ihm auch gesagt, warum es so war? Das behielt dieser Antisemit und zukünftige Kastrationsbeauftragte der ungarischen Jobbik-Partei natürlich für sich. Doch Neonoa, der Klare, der selbstlos selbstsichere, der Hochkonzentrierte, begriff es plötzlich selbst. Das Zimmer, in dem Schleumel seine letzten Wochen und Monate verbracht hatte, war groß, hell und leer. Kein jüdisches Barock weit und breit, keine dunklen Rabbiner- und Seder-Szenen an den Wänden, keine Familienbilder in Silberrahmen auf einer teutonisierenden Eichenanrichte. Es war seit über 30 Jahren das sexlose Eheschlafzimmer der Forlanis, das Frumer nach Ausbruch der Kasache räumen musste, weil Schleumel in seinem Zustand ihre ewigen Bläh-Symphonien nicht mehr ertrug. Links vom Bett stand ein Heimtrainer, den Schleumel das erste und letzte Mal irgendwann Ende der 80er benutzt hatte. Das Gestell mit der Infusion stand rechts daneben und sah eher wie ein Galgen aus, als etwas, das ihm sein siebtes und letztes Leben retten würde. Noah und ich saßen in diesen Tagen meist am Fußende und guckten in Schleumels riesiges, weißes, sterbenden Gesicht wie auf die Seiten eines Buchs, von dessen Schrift und Sprache wir noch nie gehört hatten. »Es ist kein Tee mehr da«, sagte Schleumel nach der letzten Runde, die er mit Noah ums Bett gedreht hatte. Noah stand auf, setzte sich wieder hin und rief wütend nach Thekla. »Wollt ihr jetzt noch wissen, was ein paar Butschatscher in eurem Alter zum Schluss immer sagten?«, flüsterte Schleumel. »Alle Wege führen auf den Fedor-Hügel«, sagten sie, »aber nicht für uns. Darum schlichen sie sich nachts durch den Tunnel der Karubiner Mespoche aus dem Ghetto und besorgten sich Waffen und feierten an jedem Tag, den sie erlebten, in ihren Schabesanzügen und alten Ballkleidern laute Geburtstagsfeste. Und hinterher betasteten sie sich gegenseitig stumm unter der schwarzen Brücke, um sicher zu sein, dass sie alle noch da waren.
Sie waren so viel klüger und realistischer als die Alten. Sie waren die Einzigen, die meine Warnungen vor jeder Aktion ernst nahmen. Sie waren sogar noch jünger als ich und sie waren meine Rettung.
»Wieso, Papi?« sagte Noah.
»Ganz einfach, Jüngele. Auf der letzten Liste, die ich dem Gestapo-Chef und Stanislaw brachte, war auch mein eigener Name. Aber ich fuhr trotzdem wieder nach Butschatsch zurück und setzte mich nicht unterwegs in den Wäldern ab. Und weißt du warum? Weiß es die eingebildete Brillenschlange neben dir?«
Wir schwiegen beide.
»Weil ich nur noch nach Hause wollte, weil ich nicht mehr konnte, weil ich an diesem Tag aus ganz anderen Gründen als die Leymachs aus unserem Städtel dachte, es ist vorbei, ich will nicht mehr kämpfen, ich will nicht mehr jeden Tag mein Leben gegen den Tod meiner Leute eintauschen.«
Er atmete genau einmal mit einem lauten, greisen Röcheln ein und aus.
Aber dann kam ich, müde von der Reise und dem ewigen Politikgerede des Gestapo-Scheges, ins Ringcafé und die tollen Jungen und Mädchen gaben mir einen Wodka und sagten, »Die Stunde des Kampfes ist angebrochen, Schleumtschko. Machst du mit? Ab heute bist du kein Ghetto-Polizist mehr, wenn du willst.«
»Das hast du mir noch nie erzählt, Tate.«
»Ich hab dir eine Menge noch nicht erzählt, Kleiner. Danach versteckten wir uns, vier Mädchen, vier Jungen, monatelang beim Bauern Gruber in einem winzigen Anbau ohne Fenster und Türen, den er für uns gemacht hatte. Es gab zwei Pritschen, kein Dach, nur Bretter, auf denen Strohballen lagen. Und wenn wir nicht wie Grubers Hasen kreuz und quer tränten, wenn wir uns nicht in der Dunkelheit die Bücher erzählten, die wir früher gelesen hatten, oder den Wochenabschnitt durchnahmen, machten wir nachts draußen Jagd auf die Polen, die nach der letzten Aktion auch noch die letzten lebenden Juden verrieten.
»Schleumtschickl«, sagte Noah lachend, »so nannten sie dich?«
Und ich sagte so ernst und interessiert, als würde ich für die NYT ein Interview mit einem bösen deutschen Philosophen machen. »Sie waren wirklich ein Partisan, Herr von Lani?«
»Der Herr Bolschewik kann sich das bei einem Ghetto-Juden wie mir nicht vorstellen, oder?«
»Ich bin kein Bolschewik, Repolani. Ich bin pinkt am Schuh, so wie ihr.«
Er sah mich kurz erstaunt an, legte die linke Hand an seine Gurgel, die rechte neben sich, seine Augen klappten zu und er bewegte sich nicht mehr.
»Papi«, sagte Noah, »hör auf. Hör auf, schon wieder so zu tun, als wärst du tot. Das ist nicht witzig.«
Aber Schleumels Augen blieben geschlossen. Das weiße Gesicht vergilbte wie Zeitungspapier im Zeitraffer, und seine nackte, graue, behaarte, riesige Brust bewegte sich plötzlich auch nicht mehr. Wieder rief Noah wütend nach Thekla, und als sie mit der dampfenden Teekanne reingehumpelt kam, sagte er, »Den brauchen wir nicht mehr. Papa ist tot.«
Weinte er?
Ja.
War ihm dieser erste existenzielle Verlust seines Lebens egal?
Nein.
Die Tränen liefen an seinem unbewegten, schlecht rasierten Krötengesicht wie Regen an einer Fensterscheibe herunter. Er stand langsam auf und setzte sich zu seinem Vater aufs Bett und drückte die nasse Wange gegen Schleumels reglose Rechte.
»Einmal haben wir nur den Vater eines dieser verfluchten Schmalzownicki erwischt«, sagte Schleumel und machte wieder die Augen auf. »Aber bei seiner Beerdigung kriegten wir dann auch den Sohn. Und einmal mussten wir einer alten, sehr alten Frau, die schrie und sich wehrte, den Kopf abhacken. Danach haben die Polen und Ukrainer keinen einzigen Juden mehr verraten und fast 600 von uns überlebten.«
Noah lächelte und wischte sich mit Schleumels Bettdecke die Wangen ab. »Und dann«, sagte er.
»Dann«, sagte Schleumel, »kam die Rote Armee und die lebenden Toten krochen aus ihren nassen Erdlöchern, aus eiskalten, zugemauerten Kellern und luftlosen Schränken. Sie waren glücklich, glücklich, glücklich und wir, ihre Retter, auch. Aber Gott hatte noch eine Überraschung für die Jiden. Die Deutschen vertrieben die Russen wieder und erwischten auch sie bis auf die letzten 60.
»Fuck«, sagte Noah.
Ich sagte, »es gibt keinen Gott.« Und Schleumel sagte, »danach war ich 6 Monate allein in den Erdlöchern von Lisnowo. Den Gruber und meine Freunde haben sie auch gekriegt.«
Die Teetasse in seinen Händen zitterte, der Infusionsgalgen zitterte, der ganze Schleumel zitterte.
»Sucht mir«, sagte er. »Was sage ich, der krepierende Rebbe von der Schäferkampsallee, wenn mich mein hochbegabter, aber konfuser Sohn gleich fragt, ob er, wenn ich weg bin, an irgendetwas glauben soll?«
»Ich glaube, ich sage ihm, dass ich selbst nie an nichts geglaubt habe, höchstens an 1 Million Mark.«
denn jedes Leben endet, als hätte es nicht existiert. Jede Liebe stirbt, jeder Erfolg wendet sich in Misserfolg, aber er soll natürlich machen, was er will. Hast du gehört, Kleinschick? Du bist frei. Noah nickte unglücklich, aber auch mit dem hinterhältigen Blick eines Hinterbliebenen, der froh ist, dass ein unsterblich Kranker nicht mehr die ganze Familie tyrannisieren kann. Tu mir nur eine einzige Teufe, wenn ich gegangen bin. Hör endlich auf, mit diesem Schriftsteller hier Bruder und Bruder zu spielen. Er hat keine Neschume. Er ist nicht so sensibel, wie er tut. Er ist egoistisch und kalt und du bist viel zu warm und zu lieb für ihn. Er ist ja nicht mal ein echter Kommunist. Amen.
3 Tage später, nachts um 1, war Schleumel der große Tod. Ende Gelände, sagte Thekla, bevor sie die Chevra Kadisha anrief. Diesmal für immer. Noah und ich blieben trotzdem Brüder, Schleumels Vermächtnis hin oder her, aber Noah glaubte seitdem nie wieder daran, dass man als Jude und Noah und Mensch glücklich sein kann. Haben Sie das gehört, Dr. Savionoli? Nur die Angst vor der Enttäuschung hat ihn so hart gemacht, aber leider nicht auch zwischen den Beinen. Mama, geh wieder raus, eine Therapie ist privat. Sicher, sicher, Petzkele.
Der rote Sonnenschirm auf dem toten Balkon gegenüber bewegte sich leicht im Wind, die Schönberg-Geigen quietschten und wimmerten wie elektrische Messer und schnitten Noahs kleines großes Herz in pastramiartige Scheiben. Wohin nun, dachte er, und wenn Schleumel 9 Leben gehabt hätte, wäre er dann immer noch hier? Er löste sich gekonnt wie ein Gecko von der kalten, eiskalten Vitrine des Wäschegeschäfts, das zum Glück doch kein Puff war, überquerte die Straße und stellte sich in die Eingangstür des dunklen, kaputten, 6-stöckigen Gründerzeitkastens. Dann nahm er den Rucksack mit seinem neuen, viel zu schweren, überflüssigen Riesen-MacBook ab, auf dem er bis jetzt nur einen einzigen Satz geschrieben hatte. Als Moby Dichter seine Frau verließ, war sie leider schon tot, machte erleichtert, oh, fuhr mit dem Zeigefinger übers Klingelschild, buchstabierte langsam und laut die Namen, die dort in Kyrillisch standen, und als er endlich Familie Folani las, klingelte er. Nein, natürlich stand dort nicht Familie Folani. Er hatte trotzdem irgendwo geklingelt und als ihn, weil er nicht gleich antwortete, eine tiefe, böse, krähende Frauenstimme aus der Gegensprechanlage auf Ukrainisch anschrie, schrie er noch lauter auf Deutsch zurück. »Genug, ich hab genug, hört alle auf, mich zu beschimpfen, ich hab keine Lust mehr.« Ich weiß, dass ich nichts kann. Ich kann nicht schreiben, ich mache kindische Videos, mein Therapeut ist ein Nazi und meine furzende Mutter hat mich aus ihrem Arschloch rausgepresst. Na und? Seid ihr besser? Weiß ich, wie viele sinnlose Ideen ihr hattet? Good Life gefällt euch nicht? CCC, Hakol Shara, die Stone to Death Tour mit den Yahweh, so erfolgreich wie mein Kampf in Israel? So what? Hier kommen noch mehr Noah-Katastrophen. 18 Millionen im Eimer, ohne Nieren nur auf dem Bauch, der Bude im Garten meiner Ex-Frau, der mir nicht mehr gehört, die 10 Bücher, die ich schreiben wollte und die 10 Anfangssätze, über die ich nicht hinauskam. I love it, ihr blöden Arschlöcher. Es macht mir Spaß, keinen Spaß zu haben, kapiert? Und am schönsten finde ich es, ohne meine verwöhnten lethargischen Töchter zu leben. Das tut richtig genial weh. Denn ich, der Sohn des praktisch einzigen Überlebenden von Bucac und damit selbst ein halber Survivor, liebe die Niederlage, den Tod, solange man noch lebt, die ungelebte Liebe. Ja, verflucht, der Doc hat recht. Ich mag nur den unfinished almost semi-fuck. Und kommt mir jetzt bitte nicht mit Pilatus Pilates Pilati, meinem tollen Streckbankstudio in Nevezedek, ihr Fucker, kapiert? Ich hab's verkauft, ich hab's sofort verkauft, als es anfing, Geld abzuwerfen. Oh, er stöhnte so laut, dass die ersten Passanten stehen blieben. Oh, ging mir davon einer ab. Die Krähe in der Gegensprechanlage, die am Anfang versuchte, ihn zu überschreien, war längst verstummt. Die Passanten, alte kleine Frauen mit bunten Huzulen-Kopftüchern, drahtige Pseudo-Gangster, junge Leute in gefälschten American Apparel-Hoodies, gingen, nachdem sie gesehen hatten, dass der schreiende Bekloppte wie ein entlaufener Yeshiva-Schüler aussah, weiter. Aber das war Noah völlig egal, er brauchte heute keine Rachmones und kein Publikum. Er rutschte an der brüchigen Fassade des Mietshauses entlang in die Hocke, schluchzte, ohne zu weinen, hörte immer lauter das plötzlich so helle, herrliche, fast überirdische Zwitschern der Schönbergstreicher und dann, statt weiter zu brüllen, sagte er zu sich selbst, »Ich will nicht mehr beschimpft werden, keine Vorwürfe mehr, bitte.« Liebe,
Keine Schläge, keine Kameras. Ich will nach Hause, Mami, nach Bučač, in den dunklen, feuchten Keller der Karubiner-Familie, in dem Soli Edel und ich uns ein paar Jahre unsere Lieblingswitze erzählen werden, bis wir verfault sind oder von der Roten Armee befreit werden. Das wäre mehr als genug für mich.
Schwör, Petzkele. Ich schwöre.
Du bist vielleicht doch nicht so ein Eisklotz, wie ich dachte. Mazel Tov. Und du hast damals wirklich um Papa geweint? Um mich auch?
Jedenfalls mehr als um Natascha, als sie so tat, als würde sie über den Jordan gehen. Zufrieden?
Mama, was war das für ein Geräusch? Hast du gerade...
Bei Spinozas rasiertem Ponem ist das peinlich.
Bitte geh weiter, sofort. Und mach dir keine Sorgen. Ich werde bald auch aufstehen und ins Hotel zurückgehen und vor dem Nachmittagsschlaf ein paar Sätzchen in dem Agnon-Buch lesen, das Soli mir empfohlen hat. Und wenn sie gut sind, webe ich sie in die Moby-Dichter-Story ein. Ganz unauffällig, mal sehen, mal sehen.
Wie heißt es, Petzkele?
Nur wie ein Gast zur Nacht, Mami. Tschüss.
Tschüss.
Wieso tschüss, Noah? Wir haben doch fast gar nicht geredet, flüsterte ich. Noah hielt verwundert das iPhone an sein Ohr und wusste kurz nicht, wo er war und mit wem er sprach.
Und mach dein Skype an, Mäuschen, sagte ich noch leiser, damit Gary mich nicht hörte. Ich vermiss deine süße Hasarenvisage, du geköpftes Entführungsopfer.
Noah tippte auf die Skype-App und als er sah, dass ich es war, und zwar wieder einmal voll auf meinem Schilddrüsen-Stress-Trip, dünn und blass und uneinsichtig wie zuletzt während der Post aus dem Holocaust-Prozesse, sagte er, »Was ist denn noch, Reb Savonarola? Ich rede erst wieder mit dir, wenn du in Stanislau aus dem Flugzeug steigst.«
»Ich hab dir vorhin etwas nicht erzählt. Etwas super Wichtiges, super Verrücktes.«
»Wie verrückt? So verrückt wie Schleumers Affäre mit der Frau des Polizianten im Stockwerk über uns?« Oder so verrückt wie den Haag-Anklage gegen al-Bashir noch, bevor er eine 500.000 Untermenschen liquidieren konnte. Nun red!
Serafina heiratet, stieß ich aus. Die arme, fette Serafina heiratet den widerlichen, dünnen, angeschwulten Porno-Balaban. Balaban wird mein Schwager, verstehst du? Sie meint, er wird, um Wover zu ärgern, sogar seinen Namen ablegen und Karubiner heißen. Raff Karubiner, wie klingt das vor Lanikus?
Ja, besser als Oritele Turgemann, sagte Noah. »Glaubst du, Schriftsteller, deine Ex und der Schnulzensänger haben schon einen Namen für ihr Ungeborenes ausgesucht?«
Ich antwortete nicht.
Dann hielt ich die Faust in die iPhone-Kamera.
»Oder besser als Merav Blumenschwein«, sagte ich.
»Echt? Will das kleine Äffchen den fetten Go-Go-Gorilla heiraten? Mezujan?«
»Ja, sagt wer?
Avi himself, der neue Herr von Herzleb Pituch, der mir deinen Mantel erst gegeben hat, nachdem ich geschworen habe, dass ich seine Memoiren bis Purim fertig habe.
Warum von Lanilein müssen die Menschen einander immer pressen?
Womit droht er dir? Schreibt er sie sonst etwa selbst?
Sonst postet er wieder mein Wix-Video.
Und wo ist mein Mantel?
Ich habe deinen verfickten Mantel in dieser Scheißhitze an, siehst du das nicht?
Ich hielt das iPhone von mir weg und stützte mich an Tals Grabstein ab, hinter dem ich mich die ganze Zeit vor Gary versteckt hatte. Dabei guckte ich über das weite, weiße, in Richtung Taborhügel ansteigende Gräberfeld, über dem die nahöstliche Oktoberluft in der nahöstlichen Oktobersonne pastoral flirrte, und setzte den Winnetou sieht sein Ende nicht kommen Spähblick auf. Gary war verschwunden und auch sonst war ich auf dem Achadham-Friedhof ganz allein.
»Scheiße, mein Knöchel«, sagte ich laut und kauerte mich wieder hin. »Aua, aua!«
»Bist du gar nicht happy, dass Serafina heiratet?«, sagte Noah.
»Dann bist du sie endlich los, dann wird sie dich nie wieder belästigen.«
»Wann habe ich dir das erzählt?«
»Weißt du das echt nicht mehr?«
Jetzt machte ich ein erstauntes Träumergesicht in die Telefonkamera. »Du hast mir noch viel mehr erzählt«, sagte Noah. »Wova, der Doppelagent, Djeduschka, der vom eigenen Sohn verraten wurde. Hör mal, wer da spricht«, unterbrach ich ihn. »Die Kinderzeichnung, auf der Wova dich und Serafina mit seinem Schmock wirkt. Auch schon vergessen? Hast jetzt du ADS?«
»Doch, ich erinnere mich«, sagte ich. »Es ist ja nur 12 Minuten her.«
Ich schwieg wieder lange und rückte genießerisch an meinem geschwollenen roten Knöchel herum und plötzlich sagte ich, ohne aufzuschauen, »Ich glaube nur, Wova, der Schreckliche, hat Serafina doch nicht gefickt.«
»Sababa Solcik, du kommst zur Vernunft. Ich hab dir schon immer gesagt, dass nicht jede hübsche, gestörte Frau, auf die du scharf bist, von ihrem Papi missbraucht wurde.«
»Ich war nicht auf Serafina scharf«, »und hübsch ist in ihrem Zusammenhang auch nicht das richtige Wort.«
Er lachte süß und dreckig.
»Und was mache ich jetzt?«, sagte ich. »Sie wollen, dass ich nach Prag komme. Sie sagen, sie werden sich um mich kümmern, so wie früher, aber noch besser.« Ich kann mich ausschlafen und in meinem alten Kinderzimmer schreiben und rummachen, so viel ich will. Nur wenn die Fernsehleute aus Hamburg kommen, soll ich lieb sein und ganz lange über Mamasche und ihr neues Buch reden. Ich will das nicht, Noah. Ich bin immer noch böse auf sie, weil sie mich als Dreijährigen bei Djeduschka in Moskau zurückgelassen haben. Und ich habe keinen einzigen Schlag vergessen, den ich von Vova kassiert habe. Nein, ich will es nicht.
Und was willst du?
Ich will wirklich nach Hause. Dann komm endlich her, du Neweile, und nerv nicht. Du hast hier ein hübsches, großes Doppelzimmer, direkt neben meinem, in einem hübschen kleinen Ghetto-Hotel. Und wenn du dich mal nicht im städtischen Schwimmbad reiben willst, suchen wir dir eine liebe, unterwürfige, 16-jährige Chonte. Ich habe jetzt wieder genug Geld für sowas. Und wir machen ein Wettschreiben wie in Punta del Giorno. Ich schreibe den Moby-Dichter-Roman zu Ende und du dein Shylock-Buch. Oder ist es schon fertig, du süßes, kleines Schriftstellerschweinchen? Er grinste verliebt und neidisch. Und danach machen wir eine Butchert-Memory-Tour. Mit überraschendem Ende, okay?
Ich nickte stumm in die Telefonkamera.
Oder glaubst du immer noch, sagte Noah, und dabei standen wir, er in der Ukraine, ich in Israel, gleichzeitig auf, dass ich nicht schreiben kann? Du hast doch nur Angst, dass ich besser sein könnte als du, du tiefgefrorene Bestie. Schleumel hatte recht.